Was verlangst du für Obszönitäten von mir? Also wirklich.
Angespielt. Folge 16. Bastian. Und From Dust.
Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zu Angespielt Nummer 16, wo wir uns wieder einmal zwei Spielen gleichzeitig widmen werden. Dazu sind natürlich auch zwei Leute gleichzeitig da, nämlich zum einen die Frau, deren Namen ich immer falsch sage, und ich gebe das mittlerweile auch einfach auf und sage, das ist die Frau, die da ist. Hallo Frau.
Hallo Markus. Ja, für alle, die mich nicht kennen oder die nicht wissen, wer hinter der Frau steckt, ich bin Christine von Zockwork Orange und ja, freue mich, dass du mich wieder mal eingeladen hast, Markus.
Und dann ist natürlich der verrückte Typ wieder da. Ihr wisst schon, der mit Bulletstorm. Guten Tag.
Oh, Bulletstorm, hi. Und, wer bin ich? Hendrik. Genau, ich bin verwirrt, ich bin alt und verwirrt.
Ja, manchmal denke ich mir das eine mehr als das andere, aber ich kann mich nicht entscheiden, welches. Egal, es soll heute um zwei Spiele gehen, die beide im Zusammenhang mit dem, wie heißt das, Xbox Summer of Arcade? Heißt das so?
Ja. Summer of Arcade, genau.
Veröffentlicht werden, und zwar sind auch gleich die beiden ersten Spiele, die auf den Markt gekommen sind. Das eine ist Bastion, spricht man das so?
Theoretisch.
Ja. Und praktisch?
Bastion? Ja, aber ich glaube, das war schon sehr nah dran, Markus.
Bastion. Und das andere ist From Dust.
Das war
das spricht man auch so.
Oh yeah, yeah, yeah. Okay, an dieser Stelle ist der Podcast zu Ende. Ich habe einen Namen richtig ausgesprochen. Ihr habt beides gespielt.
Mhm. Ja.
Ihr habt ein Spiel davon ausgespielt.
Ja.
Nein.
Macht ja auch nichts. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Angespielt.
Ganz genau.
Genau.
Ich habe eins davon mehr gespielt als das andere.
Okay, über welches wollt ihr denn zuerst sprechen?
Das Bessere.
Das Bessere, gut. Dann fangen wir mit Bastion an. Bastion ist also im Grunde genommen ein Action-Rollenspiel. Also ein Hack'n'Slay. Ganz klassisch. Man hat so einen kleinen Typen, mit dem rennt man rum, der hat viele verschiedene Waffen, die kann man auch verbessern, und es gibt Monster, die muss man totschlagen. Also wie man das so macht. Aber das Ganze ist sehr besonders, denn es ist in so einer Art Manga-Grafik dargestellt.
Und hat einen geilen Erzähler, der so überhaupt nicht reinpasst in diesen ganzen Manga-Krams.
Das stimmt.
Ich bin jetzt leicht verwirrt, wie kommt ihr auf Manga?
Wieso nicht?
Also ich finde, das ist ein wunderschöner Stil, und mich hat es einfach eher an einen Braid erinnert, vom Zeichenstil tatsächlich, als irgendwie Manga-lastig. Also Manga verbinde ich jetzt tatsächlich immer irgendwie noch mit größeren Glubschaugen und eckigeren Zeichnungen. Fand ich jetzt nicht sehr Manga-lastig. Das musst du mir erklären.
Wir stellen an dieser Stelle fest, Christine guckt anscheinend nur Hentai. Kennt also nichts anderes, ja, außer große Glubschaugen. Mhm. Tatsächlich ist die Art und Weise, wie Herr Manns.
Das musst du mir näher erklären. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Erzähl mal.
Yeah, right.
Nein. Ja.
Also unter hentai.hmanns.de gibt es, glaube ich, eine ausgeprägte Sammlung. Könnt ihr mal gucken gehen.
Woher weißt du das?
Das Netz weiß alles, vor allen Dingen, wenn es um Hentai geht. Das ist ganz aus dem Konzept. Ach, es ging um den Manga-Stil. Also Bastion ist deswegen Manga, ist die Farbgebung, dieses Pastellfarben ist so ganz typisch, also Pastell, aber gleichzeitig ein bisschen grell. Und was auch ganz typisch ist der Frisurenstil, den die haben, wenn die im Bildschirm erscheinen. Also sagen, man hat ja diese isometrische Sicht auf das Geschehen, aber wenn die reden, erscheinen ja nochmal so kleine Bildchen.
Stimmt, diese Mini-Cutscenes.
Und
genau.
Das ist
schon ziemlich Manga-mäßig.
Und das ist, also der Stil, dass das überhaupt auf diese Art und Weise passiert, ist sehr, sehr Asien-Rollenspielmäßig. Und die Art und Weise, wie es gezeichnet ist, ist halt auch sehr Manga. Also sagen, natürlich.
Es ist mehr so Manga als Nicht-Manga.
Ja.
Ne? Darauf kann man sich einigen, glaube ich.
Ja, okay, ausnahmsweise, aber eigentlich nicht. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht lebe ich da in einer ganz anderen Welt als ihr, aber irgendwie, Pastell habe ich auch nicht so viel von mitgekriegt, muss ich ehrlich sein. Ich fand das Spiel unglaublich farbenfroh.
Das stimmt, also es ist
und
egal,
extrem knallig
eigentlich.
Nee, also Pastell heißt ja nicht sozusagen farbarm, sondern das heißt sozusagen, das ist so leicht verwaschen. Also die Farben sind ja sehr kräftig, grell, haben aber trotzdem diesen leicht verwaschenen Touch.
Ja, ich glaube, du musst das mal mit Braid vergleichen, weil Braid hatte ich sehr, sehr verwaschen in Erinnerung, und Bastion dagegen fand ich sehr, sehr klar und eben nicht verwaschen.
Ja, was,
na gut, wir einigen uns aber darauf, dass es fantastisch aussieht. Ich glaube, das Das ist das Wichtigste.
Also ja, also ich fand es am Anfang ein bisschen irritiert. Ich fand es ein bisschen zu kindisch. Also wo du gerade Braid sagst, ich fand Braid war deshalb so angenehm, weil der Charakter so klein und verspielt war, aber der Rest der Welt hatte sowas Düsteres. Also schon auch irgendwie, das war schon Comic und schon auch, naja, so gezeichnet, aber es hatte auch irgendwie was Düsteres. Und das fand ich gerade bei Bestien ein bisschen fehl am Platze, weil Bestien beginnt ja, wenn die Welt untergegangen ist. Ja, das ist also in dem Sinne ein postapokalyptisches Spiel, nur man sieht davon gar nichts. Also das ist halt gleich am Anfang wieder total bunt. Und es gibt also die beiden Sachen. Das eine ist ja der Erzähler, der irgendwie grundsätzlich immer alles und überall kommentiert, was man macht. Und
der ist super.
Das andere ist, die Welt entsteht, während du lang gehst. Das fand ich auch sehr großartig. Also du gehst so einen Pfad lang und dann fliegen die Teile aus der Luft und zu deinen Füßen ebnet sich der Weg, den du gehst. Manchmal bricht er hinter dir auch gleich wieder zusammen, aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist eigentlich das, was Bestien ausmacht, finde ich. Also die guten Seiten.
Wir müssen über den Sprecher reden.
Über den Sprecher.
Der ist nämlich super. Der ist super.
Der ist mehr als super.
Der ist extrem super. Der ist doppelt, dreifach, fünffach super. Nee, ganz ehrlich, also ohne den Sprecher, glaube ich, würde mich das Spiel gar nicht so sehr interessieren. Ohne den Sprecher wäre das eigentlich ein ziemlich, naja, fast schon mittelmäßiges Action-Rollenspiel. Also ich hätte auch gar keine große Lust mehr, es weiterzuspielen. Nicht, dass es dann schlecht wäre, aber es wäre halt einfach irgendwie langweilig. Aber dieser Sprecher ist so dermaßen episch hervorragend. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal finde ich das super, dass er halt irgendwie gar nicht so zu dem Stil des restlichen Spiels passt. Ja, er hat halt so einen irgendwie texanischen Western-Slang, ja, und erzählt halt zum Spiel, als wäre das halt irgendwie so ein Western-Spiel. Das ist halt total super, ist auch extrem gut geschrieben. Und das andere, was echt klasse ist, er ist extrem dynamisch. Also er erzählt nicht nur die Story, sondern kommentiert halt auch alles, was er macht. Ganz am Anfang ist es ja so, du kriegst irgendwie deine erste Waffe, ja, und läufst ein paar Meter und ich denke mal, viele Spieler werden dann erstmal mit der Waffe sinnlos in der Gegend rumschlagen und Gegenstände kaputt schlagen. Und wenn du das halt machst, sagt der Sprecher auch so, der Junge lässt erstmal ein bisschen Dampf ab. Oder so das erste Mal, wenn man in den Abgrund stürzt, ja, sagt der Sprecher, und dann fiel er in den Tod. Nö, ich mach nur einen Scherz. Das ist echt super.
Ich versuche gerade nochmal einen Vergleich zu finden. Jetzt hätte man natürlich gut vorbereitet, hätte man einen kleinen Schnipsel mitgehabt, aber das geht jetzt gerade nicht klar. Der Vergleich, der mir jetzt am ehesten einfällt, ist, es ist so eine Mischung aus Bruce Willis und Dumbledore. Also auf jeden Fall so.
Das ist total seltsam.
So eine echte Männerstimme, aber durchaus auch was total sympathisch, freundliches und auch was Weises hat er da drin. Und das ist halt, der Reiz ist genau dadurch, dass er sozusagen einerseits die Geschichte erzählt, andererseits als Figur in dem Spiel auch vorkommt, obwohl er die ganze Zeit so wirkt, als sei er der externe Erzähler. Mhm. Und dann hast du das immer, dass es immer wieder passiert, dass du irgendwelchen Unsinn machst und er das kommentiert. Also das war irgendwie...
Aber was für ein komisches Bild. Bruce Willis und Dumbledore?
Ja.
Ich hatte, also das Bild, was ich in meinem Kopf hatte, die ganze Zeit, war halt irgendwie so ein abgefuckter Cowboy, der in der Bar
ja,
sitzt.
Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall.
Whisky in der Hand, ja, und so.
Naja, aber
das, weißt du, so auf dem Niveau, ja.
Naja, so klingt er, aber die Sachen, die er sagt, sind halt, also stellenweise, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, tiefgründig und intellektuell anstrengend, aber der hat schon sozusagen, der hat schon den Durchblick. Der weiß schon Bescheid.
Ja.
Und der spielt auch schon gerne mit Worten. Und von daher sozusagen, das ist halt so dieses, naja, dieses typische, also der alte, weise Mann ist es halt auch ein bisschen, also das, was ein Cowboy eigentlich nicht bringen kann.
Ja, aber es ist eine gute Mischung aus beiden eigentlich.
Ja, ja, genau.
Also mich hat es immer echt an so einen alten Opa erinnert, der den ganzen Tag nur Whisky getrunken hat und dir dann seine Geschichten erzählt. Und das fand ich auch mitunter echt großartig an diesem Spiel.
Irgendeiner
Betreten
von
ist Schweigen.
Ah, also bei mir war es gerade so, ihr wart gerade beide weg. Jetzt
ja?
Seid ihr beide wieder da.
Verrückt. Das ist seltsam.
In der Wunder der Technik.
War es der weise alte Mann, der da weg war? Wir wissen es nicht genau. Der weise alte Mann ist aber auf jeden Fall cool. Die Sache mit der Welt, die sich aufbaut
super.
Zu euren Füßen.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Gefühl, das haben die ganz am Ende eingebaut. Wo irgendwie, ich stelle mir so einen Entwickler vor, der halt gesagt hat, hier schaut mal, was ich Cooles aus Spaß gebaut habe. Und die standen dann davor und sagten, boah, das ist geil. Weil das hat halt irgendwie, das hat keine Relevanz irgendwie. Es wird ganz am Anfang von dem Sprecher einmal erwähnt, so nach dem Motto, der Boden entsteht direkt vor seinen Füßen und er überlegt noch nicht mal, warum das so ist. Ja, ja. Aber ansonsten, es ist ein cooler Effekt, es sieht extrem cool aus. Aber ganz ehrlich, was ich sehr, sehr viel toller finde, ist dann das, was tatsächlich dort auftaucht, also die Welt selbst, die ist halt auch extrem geil designt.
Na, ich würde erstmal zum Aufwand selber kommen. Das hat mich tatsächlich, ich dachte, sie spielen damit mehr, weil letztlich ist das wie so ein ganz klassisches Hack'n'Slay, dass der Weg ist echt linear.
Ja.
Und manchmal gibt es so Anspielungen, wo das richtig gut funktioniert, dass du nämlich sozusagen, du kannst es ja nicht wie sonst machen, dass du gleich siehst, wo du hingehen musst, weil die Welt baut sie erst auf. Und es gibt tatsächlich manchmal Ecken, die sehen so aus, als ob es da nicht mehr weitergeht, aber wenn du hingehst, dann baut sich tatsächlich noch ein kleiner Weg auf. Ja. Und ich hätte echt gedacht, dass sie damit viel, 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 viel mehr spielen, aber
ja,
haben sie eben nicht.
Genau das. Finde ich aber nicht schade. Also es sieht immer noch toll aus.
Das stimmt, es sieht extrem toll aus, das stimmt.
Das Spiel brauchte das auch eigentlich gar nicht, damit noch mehr zu spielen, weil einfach dadurch, dass das Ganze noch so einen gewissen Faktor an Mystery mit reingebracht hat, dafür hat es eigentlich schon gereicht, finde ich, weil es passt auch einfach unglaublich gut zum Erzähler.
Ja, das ist so der Punkt, wo ich bei Bastion dann irgendwann aufgehört habe zu spielen, weil
du schon wieder.
Ja, du hast wie
bei Bulletstorm. Hat er auch gleich aufgehört.
Naja, so ist es ja noch nicht ganz. Und Bulletstorm war einfach mal ein schlechtes Spiel. Fängt
das
aber auch
nicht.
Fängt auch mit B an, fällt mir gerade auf. Ein ja. Zusammenhang.
Fällt dir was auf?
Nee, also das Ding ist, das, was Henrik auch gerade gesagt hat, das Spiel ohne diese beiden Sachen, also ohne diese wirklich extrem cool designte Welt und diesen großartigen Erzähler, der Rest des Spiels hat mich echt, also eigentlich gar nicht angefixt. Also weil die Story selber, also sagen Geschichte minus dem Erzähler, der sie erzählt, ist eher so, also es fängt ja an mit finde 6 Splitter, um die Welt wieder zu erstehen und dann findet man die 6 Splitter und dann geht was kaputt und dann heißt es so, finde nochmal ein paar Splitter. Ich denke, okay, ihr habt jetzt überall dieses Mystery-Ding. Warum schafft ihr das nicht auch in der Geschichte drin? Das finde ich schon ein bisschen flach an der Stelle fast schon.
Ich finde die Geschichte aber ganz gut eigentlich. Also ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich war aber doch überrascht, dass die Geschichte zumindest irgendwas an Plot-Twists zu haben scheint. Ja, also ich will jetzt ja auch nichts spoilern. Aber gerade so an der Stelle, wenn man halt so diese ersten 6 Splitter gefunden hat, passiert halt was relativ unerwartet ist, gerade an so einem Spiel. Und das finde ich schon ganz spannend. Also ich freue mich drauf, das Spiel weiterzuspielen, weil ich jetzt auch wissen will, wie die Story zu Ende geht. Und das habe ich nicht, bei nicht so vielen Spielen.
Das geht mir in der Tat auch so. Also ich würde schon gerne wissen, wie es ausgeht, aber, und das ist dann das große Aber, das Gameplay nervt mich ein bisschen, weil es zu eintönig ist. Ich habe ja nun irgendwie gerade neulich ein Hack'n'Slay gespielt, Dungeon Siege, wo ich es toll fand, die Art und Weise, wie man da kämpft. Also weil man da einfach sozusagen zwei Stances und noch ein Hilfsdingens und dann vier Aktionen, die man auslösen kann. Also hat man tatsächlich auf dem Pad auch zu tun. Und bei Bastion hast du halt irgendwie genau 2 Waffen.
Ja, aber du willst gar nicht viel zu tun haben bei diesem Spiel. Du willst natürlich dich schon vorkämpfen, aber das, was du ja eigentlich willst, wo du auch schon richtig liegst, Markus, dass der Erzähler so ein großer und wichtiger Teil des Spiels ist, du würdest, glaube ich, sehr, sehr viel von diesem Spiel verpassen und auch sehr, sehr viel von der Erzählung und von der Geschichte, die letztendlich dann auch sehr, sehr herzerwärmend ist und sehr, sehr herzerwärmend ausgeht. Ich denke, wenn du dann doch zu sehr damit beschäftigt wärst, auf deinem Pad sämtliche Kombinationen durchzuhämmern, dann würde das verloren gehen zu einem gewissen Grad.
Nee, aber also ich gebe dir recht zu sagen, dass es nicht zu kompliziert sein darf, aber so wie es ist, unterfordert es mich. Und wenn es mich unterfordert, bedeutet es, ich nehme die Lücken zwischen dem Erzähler umso krasser wahr, weil ich mich durch total langweilige Monsterhorden kloppen muss.
Findest du das Spiel zu leicht? Oder also nur zu langweilig?
Ich finde, zu leicht ist es nicht. Es ist nicht zu leicht. Okay. Es ist tatsächlich zu eintönig einfach.
Also ganz am Anfang hatte ich auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil man gerade so die ersten paar Levels immer nur gegen dieselben Gegnertypen kämpft. Und ich habe halt irgendwann gedacht, oh Gott, das geht jetzt den Rest des Spiels so. da kommt dann doch zum Glück ein bisschen Abwechslung dazu. Was ich wirklich, wirklich, wirklich klasse finde, ist, man bekommt ja immer 2 Waffen in die Hand gedrückt plus eine Spezialfähigkeit, Man kann das ja alles frei kombinieren. Es gibt eine ganze Reihe von Nahkampfwaffen, es gibt eine ganze Reihe von Schusswaffen. Man kann die Waffen alle getrennt voneinander upgraden durch Gegenstände, die man findet und so weiter. Und was ich wirklich mag an dem Spiel ist, dass man sich nicht oder dass es sich nicht lohnt, sich komplett auf eine Kombination einzuschießen und die den kompletten Spielverlauf lang durchzuziehen, weil einfach manche Levels mit bestimmten Waffen unglaublich viel einfacher sind als mit anderen. Und das finde ich hübsch. Man wird also schon von dem Spiel so ein bisschen an die Hand genommen und muss einfach alles mal ausprobieren und muss jede Waffenkombination mal ausprobieren. Und dazu kommt, dass das Spiel einem ja auch noch die optionale Möglichkeit gibt, das Spiel schwieriger zu machen. Da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet.
Ja, es stimmt.
Eine Menge so Customization-Optionen, ja, mhm. wie man seinen Charakter anpassen kann, wie man die Waffen anpassen kann. Man kann dann so göttliche Idole aktivieren, die man findet. Und jedes von denen macht das Spiel auf eine bestimmte Art ein bisschen schwieriger, belohnt den Spieler aber auch mit mehr Erfahrungspunkten und mehr, ich will Geld sagen, aber ich weiß, es ist kein Geld, das sind so kleine Krümel, die man aufsammelt, mit denen man dann Sachen bezahlt. Und das finde ich halt sehr cool, wenn halt einer sagt, okay, irgendwie, ich spiele seit 20 Jahren jeden Tag 5 Stunden so Bullet-Hell-Shooter, ja, und habe mit so einem Spiel dann gar kein Problem, dann kann der halt das Spiel auch einfach schwieriger machen. Und das finde ich ganz cool, lieber so als andersrum.
Ja, das stimmt aber zu sagen, aber es hebt nicht die Eintönigkeit des eigentlichen Spiels auf. Nochmal kurz zu den Customization-Sachen, das finde ich nämlich tatsächlich noch erwähnenswert. Es ist so, also der Charakter steigt im Level auf, dann kriegt man natürlich irgendwie mehr Lebenspunkte und bla bla bla, aber mit jedem Level kriegt man einen Slot in der Destille dazu und da kann man sich sozusagen ein Getränk in den Rucksack packen, mit dem man sich zukippt und das macht dann halt irgendwas, also verbessert irgendeinen Wert, also mehr Schaden, mehr Leben, die Heilflaschen, die man findet, wirken besser oder man hat mehr davon. Und das andere Ding ist, dass man die Waffe upgraden kann. Und da hast du pro Stufe, kannst du dir immer aussuchen zwischen 2 Upgrades. Und das Schicke ist aber, dass du die umschalten kannst. Also wenn du einmal sozusagen einen Rang Upgrades freigeschaltet hast, dann kannst du das später ändern. Was wiederum wichtig ist, weil es gibt für jede Waffe also eine Art Bonus-Level, die du in 3 verschiedenen Qualitätsstufen abschließen kannst. Und bei manchen Leveln ist es halt wichtig, dass du die Waffe auf eine bestimmte Art und Weise upgradest, die du aber möglicherweise nicht im Spiel benutzen willst. Und von daher ist das schon sehr clever gelöst. Das finde ich schon großartig. Bei den Bonus-Level ist mir übrigens auch was aufgefallen, warum ich das Spiel ein bisschen eintönig finde und ich glaube, das kommt möglicherweise daher. Ich glaube, die Programmierer sind selber zum Schluss oder die Entwickler mit der Steuerung nicht so richtig geil klargekommen. Es gibt ganz am Anfang diesen Bogen, den man kriegt. Mhm. Und es gibt ja ein Level, den man sozusagen, also so ein Verbesserungslevel, den man dadurch löst, dass da Ziele aufgestellt sind und man muss mit möglichst wenig Schuss sozusagen möglichst viele Ziele erwischen. Also der Pfeil sozusagen durchschlägt Ziele und die sind halt irgendwie so geometrisch angeordnet. Im Prinzip ist das so ein Ratespiel, wo du irgendwie mit möglichst wenigen Strichen möglichst viele Sachen erwischen. Und das Ding ist, dass die Perspektive überhaupt nicht stimmt.
Also damit hatte ich nie Probleme, Markus. Das liegt an dir.
Du hast vielleicht einen Knick in der Optik.
Hast den Knick in der Optik.
Du guckst auch Hentai. aber das ist mir sozusagen an anderen Stellen auch noch ein bisschen aufgefallen, dass ich finde, es gibt da Perspektivverschiebungen. Also du zielst wohin und es geht dann aber ganz woanders hin. Und
ja, aber letztendlich bringt das eine isometrische Perspektive natürlich auch einfach mit sich. Ich glaube, da kannst du.
Also gerade in dem Level gibt es eine ganz eindeutige Position, wenn du da zielst. Dann gibt es einen klaren Strich, aber du musst links davon stehen, damit das funktioniert. Und das fand ich halt ein bisschen seltsam.
Er will das Spiel einfach nur schlecht
finden. Das ist auch mein Gefühl, ja.
Nee, das stimmt nicht. Ich mochte das total. Also gerade ich dachte, es gibt ja immer so diesen Moment, du sitzt vor dem Store und denkst so, 15 Euro für ein Download-Spiel. Das Demo war jetzt okay, aber nicht geil. Und klar, 15 Euro ist einmal ins Kino gehen, aber 15 Euro? Und dann hat es runtergeladen und ich fand es echt cool. Also ich mag es vor allen Dingen, wenn Download-Spiele so aufwendig sind. Also wenn sich jemand hinsetzt bei so einem Download-Spiel und wirklich was reinpackt, sozusagen. Nicht nur irgendwie dir so ein Ding hinwirft, mit dem du ein paar Stunden Spaß hast, sondern der da auch eine Geschichte rein investiert und sowas. Das finde ich schon wirklich, wirklich großartig. Und ich will das Spiel eigentlich mögen. Das ist der Punkt.
Aber ich verstehe deine Punkte auch tatsächlich echt nicht, muss ich sagen. Also du sagst, das Spiel ist dir zu eintönig, sagst aber auch im gleichen Atemzug, dass du super findest, dass du mit unterschiedlichen Waffen spielen kannst, unterschiedliche Tränke mit dir mitnehmen kannst. Gerade das sorgt doch eigentlich für eine unglaubliche Menge Abwechslung in diesem Spiel. Und zusätzlich dazu finde ich auch, dass die Gegner sehr, sehr abwechslungsreich sind. Also du hast tatsächlich Gegner, die du besonders gut mit der Lanze erledigen kannst. Du hast Gegner, bei denen kommst du überhaupt nicht vorwärts, wenn du nicht ordentlich dein Schild einsetzen kannst. Also da gibt es einfach eine unglaubliche Bandbreite. Und ich finde gerade das bringt zu einem Titel, der jetzt nun mal eben auch von Stunden her nicht wirklich lang ist oder eher mittelmäßig lang ist, bringt das eigentlich genug Abwechslung. Oder bin ich da alleine?
Ich kann es auch nicht verstehen, was er hat, aber Bulletstorm mochte er auch nicht.
Oh Gott.
Du hast einfach nicht gerne Spaß.
Nee, ich glaube, ich mag keine Spiele, die mit B anfangen.
Das wird sein.
Wie standest du zu Bioshock?
Fand ich geil.
Okay, gut, also das kann es auch nicht sein.
Fand ich auch ein bisschen langweilig so auf Dauer, aber fand ich geil.
Aha.
Markus, was ist denn hier los?
Nein, das habe ich nur gesagt. Dass ich, oh Gott.
Ich möchte auch unbedingt noch auf den Soundtrack zu sprechen kommen von Bastion.
Oh ja.
Denn tatsächlich muss ich sagen, bisher war mein liebster Soundtrack in einem Spiel Castle Crashers, was ja auch ein Arcade-Game ist. Bastion hat das mal eben so abgelöst. Also ich fand den Soundtrack sehr, sehr großartig, sehr, sehr ja doch Indie-lastig. Mich hat es am Anfang von der Musik her sehr an zwei Bands erinnert, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und weiter gegen Ende, ich glaube, das Level heißt Prosper Bluff. Ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, was in dem Level passiert, aber da bekommt Bastion tatsächlich auch noch so einen richtig, richtig schönen Singer-Songwriter-Song mit an Bord. Und ich finde wirklich, dass Bastion einfach so diese Mitte hinbekommt zwischen wirklich stilvollen Klängen, die nie zu kitschig sind. Immer so ganz am Rande zur Kitschigkeit, aber immer so, dass es noch wunderschöne Musik dabei ist. Und ich bin echt wahnsinnig begeistert.
Das hat aber auch sehr, sehr temporeiche Actionmusik, die mir echt gut gefällt. Also es gibt so einen Track, der hat so ein Ich habe ihn gerade nicht im Kopf, deswegen weiß ich nicht, welches Instrument das ist, aber der hat so einen orientalischen Touch und der ist auch richtig, richtig, richtig toll.
Und abwechslungsreich, Markus, sehr abwechslungsreich.
Und es kostet nur 15 Euro.
Okay.
Hat das Ding eigentlich wirklich 15 Euro gekostet? Waren das nicht irgendwie 1200 Punkte? Das sind doch 12 Euro, ne?
Das sind 15 Euro.
Das sind 14,79 Euro oder irgendwas, wenn du es umrechnest. Das kommt irgendwie total schräge Zahl raus. Ja. Also ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich sage, kauft es. Also alleine, weil die Entwickler so einen guten Job gemacht haben und dafür belohnt werden sollen, kauft es. Der eigentliche Grund übrigens, warum die Frau hier ist, ist, dass sie auf Twitter schrieb, Bastion ist besser als Portal 2.
Oh ja, das habe ich gesehen.
Und also verstehst du, es ist wirklich ein okayes Spiel, aber besser als Portal 2? Was zur Hölle?
Oh, das ist echt ein unfairer Vergleich. Ein unfairer Vergleich. Also ich verstehe, ich verstehe, warum du es geschrieben hast. Und ich glaube, so für den Spieler gefühlt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit Bastion tendenziell sogar ein bisschen mehr Spaß als mit Portal 2.
Um Gottes Willen, ich bin von Zombies umgeben.
Ich möchte das erklären. Bei mir lag das aber auch daran, dass ich bei Portal 2, als ich mir das geholt habe, und ich war ja schon relativ spät dran, ich wusste genau, was ich bekomme. Bastion hingegen hat mich total überrascht. Also ich hatte von dem Spiel auch nichts gehört, bis es erschienen ist. Ich wusste nichts darüber. Ich habe einfach nur gehört, dass alles geil finden. Ich habe es mir geholt, ich habe es gespielt, ich habe es halt sofort toll gefunden. Ja, und da war halt einfach nochmal der Effekt ein anderer. Portal 2 ist natürlich alles in allem die sehr viel bessere und aufwendigere Produktion. Ja, aber ich meine, vergleicht mal die Teams und die Budgets und so weiter. Insofern ist das, glaube ich, auch ein ziemlich unfairer Vergleich. Es sind beides super Spiele.
Ich wollte es auch gar nicht unbedingt vergleichen.
Hast du aber!
Für mich war die Aussage tatsächlich eher, dass Bastion wirklich Portal für mich, oder Portal 2 für mich vom Thron des Spiels des Jahres gekickt hat. Das war eigentlich meine Hauptaussage. Mit diesem Tweet, lieber Markus, also ich kann mich da, Hendrik, dir komplett anschließen und ich finde, bei mir ist es halt tatsächlich immer so, dass die Spiele, die am Ende zu meinen Lieblingsspielen aufsteigen, Spiele sind, die mich scheitern lassen, die mich auch sehr, sehr oft scheitern lassen, aber die trotzdem immer wieder mir irgendwas vor die Nase halten, weswegen ich sie unbedingt weiterspielen muss. Mhm. Das konnte Mass Effect damals. Ich erinnere mich noch, als ich wirklich 100 Mal an einer Stelle gestorben bin und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt und fast dieses Gamepad in den Fernseher geschmissen. Aber das Spiel war weiterhin immer noch so gut, dass ich es unbedingt beenden musste. Mhm. Und das habe ich bei Bastion auch. Portal ist keine Frage. Es ist ein großartiges Spiel gewesen dieses Jahr und es ist definitiv in meinen Top 5 für 2011. Aber Bastion macht in meinen Augen alles richtig und auch noch mehr richtig, als Portal es gemacht hat. Ich finde, was wir jetzt natürlich alles schon erläutert haben, der Erzähler passt unglaublich gut rein. Die ganzen Farben, der Soundtrack, der mir alleine schon 15 € wert ist. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die man auch jetzt gar nicht so richtig wiedergeben kann, die ein gesamtes Paket abliefern, das unglaublich herausfordernd ist. Und dir auch die Möglichkeit bietet, dich, indem du dich wirklich in das Spiel hineinlebst, deine ganze Spielherangehensweise zu ändern. Ich erinnere mich daran, die Proving Grounds, da haben wir auch eben schon drüber gesprochen, das sind quasi für jede Waffe gibt es ein einzelnes Level, in dem du mit deiner Waffe trainieren kannst und eben dadurch, dass du sie in einer gewissen Art und Weise auflevelst, besser werden kannst mit der Waffe. Und du kannst da Preise abräumen. Also natürlich den 3. Platz kriegst du dann irgendwie was Kleines, womit du deine Waffe aufleveln kannst. 2. Platz genauso. Und beim 1. Platz gibt's dann halt nochmal so eine besondere Fähigkeit. Und von Anfang an, mir war eigentlich klar, ich werde diese Proving Grounds niemals schaffen. Und ich hatte immer wieder trotzdem den Anreiz, in diese Proving Grounds reinzugehen und es doch immer wieder zu versuchen, bis ich wirklich so weit war, das auch irgendwie hinzubekommen durch wirklich stundenlanges Training. Und das Spiel hat, ich war nie müde, es weiter zu versuchen. Und das ist für mich ein gutes Spiel. Das ist für mich ein großartiges Spiel. Und das können leider viele Spiele nicht.
Und dazu muss ich sagen, Portal 2, weil wir gerade den Vergleich hatten. Wenn es eine Sache gibt, die mich an Portal 2 ein bisschen enttäuscht hat, dann war das, es war einfach zu einfach. Nur ein Tick. Aber es war ein Tick zu einfach, weil es dir wirklich immer ganz, ganz, ganz deutliche Tipps gegeben hat, was du machen musst. Portal 2 hat mich einfach komplett unterfordert und Bastion ist halt wirklich ein Spiel, da scheiterst du einmal und dann überlegst du, was du anders machen kannst, also andere Taktik, andere Waffenkombinationen und probierst es nochmal. Es macht halt einfach Spaß und man wird immer belohnt dafür.
Also wirklich. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, also ich sagen, die Preisdiskussion, die ich am Ende einer Spielerezension immer bringe, ist, ich finde die 1200 Punkte nicht überteuert, die 15 €. Ich finde auch nach wie vor, ihr solltet es alle kaufen. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ihr das gleiche ekstatische Erlebnis haben werdet, wie diese beiden komischen Leute hier. Aus einem einfachen Grund, also zum Beispiel die Proving Grounds, also generell im Spiel haben mich die Ladezeiten echt genervt. Das ist ein total kleines Detail, aber wenn sowas erstmal
ins Auge gesprungen
ist. Henrik, genau, du hast recht. Markus will das Spiel um Gottes Willen einfach scheiße finden, oder?
Und ja, schockierend. Ihr hört mir nicht zu, glaube ich. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es ein cooles Spiel finde, aber also dieses
cooles Spiel, aber Ladezeiten, ne?
Dieses ekstatische Erlebnis, das kann ich jetzt irgendwie nicht so nachvollziehen. Aber gut.
Du bist einfach alt und verbittert, Markus.
Das sagt ja genau der richtige. Planfiles habe ich da noch am Ohr. Eine andere Geschichte. Gut.
Du Teufel.
Kommen wir zum zweiten Spiel, nachdem ihr euch jetzt Bastion alle runtergeladen habt und auf den Orgasmus wartet. From Dust. Zweites Spiel im Xbox Summer of Arcade. Uiuiui. Allerdings, weiß ich auch nicht. Also tatsächlich weiß ich auch nicht. Also ich würde eher davon abraten, es zu kaufen. Ich weiß aber noch nicht so genau, warum.
Ist auch genau mein Review. Weiß auch nicht. Das ist die beste Zusammenfassung, die du bis jetzt für dieses Spiel geben konntest.
Okay, ich gebe euch recht. Wir sind fertig und können über Bulletstorm reden.
Dann lass uns doch wenigstens die Leute, die noch gar nichts über das Spiel wissen, sie begreifen und erklären lassen, worum es da überhaupt geht.
Genau, wir haben ja einen Auftrag.
Genau, ein Bildungsauftrag.
Richtig. Ja, From Dust, also ich habe es mir tatsächlich erst gestern gekauft und auch erst heute angespielt, also noch gar nicht allzu lange her. Daher sind meine Impressionen auch noch sehr frisch. Im Prinzip spielst du eine Art Spirit, Geist, Breath heißt du, glaube ich, also quasi der Atem, und leitest gewisse Völker über ein, ich sag jetzt einfach mal Planeten, der aus Wasser, Sand und hin und wieder auch mal Gestein und Lava besteht. Und du kannst eben als Breath diese einzelnen Sachen aufheben. Also du kannst quasi eine Kugel aus Wasser bilden und dieses Wasser an eine andere Stelle transportieren. Genauso wie du es mit dem Sand kannst und wie mit dem Vulkan und dem Feuer. Letztendlich ist es dein Ziel, dieses Volk immer an die nächste Station zu bringen und an den Ausgang des Levels. Also es fühlt sich ein bisschen an wie Lemminge, war mein erster Gedanke.
Stimmt.
Ja.
Die schreien auch genauso lustig.
Ja. Richtig.
Hm? Help!
Ja, ich bin ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen, um gleich irgendwie mit meiner Meinung zu dem Spiel fortzuführen. Und zwar habe ich mir damals, auf der letzten Gamescom war es, mit dem Entwickler einen Termin gehabt und der Entwickler hat sein Spiel eben beschrieben. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis, weil er halt wirklich da stand und dieses Spiel vorgeführt hat und leuchtende Kinderaugen hatte und einfach davon erzählt hat, wie schön es ist, ein Spiel zu erschaffen, in dem du wirklich, wie in einem Sandkasten spielen kannst. Also indem du quasi den Sand aufheben kannst und an andere Stellen schmeißen kannst, in Wasser und in Feuer. Und er war unglaublich begeistert von diesem Titel und das hat mich irgendwie damals total mitgenommen. Ich fand das wunderschön, wie er darüber erzählt hat und ich musste dieses Spiel unbedingt haben. Vielleicht lag es ein bisschen daran, dass ich jetzt underwhelmed bin, aber irgendwie hat es nicht Klick gemacht.
Der Typ ist ja auch sozusagen nicht irgendjemand, sondern ist Name vergessen, aber der
Eric
Typ,
Shahin.
der Another World gemacht hat, ein Amiga-Klassiker von, ja, wir kommen jetzt wieder zur alten Männerriege.
Aber mich wegen Plan-Files anmachen, ne? Ja, das kennt doch keiner mehr. Mich hat das total überrascht. Alle sagen so, hey, das neue Spiel von Eric Dingsbums. Mal ganz ehrlich, also Another World war geil.
Ja.
Aber mich hat total überrascht, dass so viele Leute den Namen kannten, also auch den Namen des alten Spiels.
Also ich kannte den Namen von dem Typen nicht, aber den Namen von dem Spiel kannte ich halt. Mhm. Und das ist halt sagen jemand, der nicht oft in Erscheinung tritt. Das ist irgendwie 1921 erschienen oder so in Another World.
Plus minus, ja.
Und aber der hat auch noch irgendwas, hat denn der noch gemacht? Da war noch so ein Name. Also es war auf jeden Fall sozusagen die Erwartung, die er weckt, ist, macht nicht oft was, das hat dann aber Hand und Fuß. Um bei dem kleinen Ladezeiten-Details anzufangen, was mir im Spiel auch genervt hat, ist der Punkt, du hast zwischen jedem Level eine Animation.
Es ist immer dieselbe.
Es ist immer dieselbe und sie ist nicht skippable.
Hui, ja, aber sie hat gute Musik.
Ja, immer wieder.
Ja, aber bei dem Spiel hast du es halt echt so die Optik stimmt, aber ja. Ist halt irgendwie nicht viel dahinter.
Ja, also das Problem mit dem Sandkastenprinzip ist, der Level ist sehr begrenzt. Ja. So, du hast also nur einen kleinen Platz, wo du arbeiten kannst. Das heißt, die Göttlichkeit, die dir eigentlich in die Hand gelegt wird, die kommt nicht so richtig zum Tragen. Und was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass ich das Sandkastenspiel, was ich ja auch immer mit Open World verbinde, eigentlich eher als so eine Art bisschen komplexeres, schön designtes Physikrätsel herausstellt. Also ja. Du hast zwar theoretisch die Möglichkeiten, alles zu machen, was du willst, praktisch sieht es so aus, dass ein Level eine Lösung hat.
Es wird noch schlimmer. Dir wird nicht nur der Weg vorgegeben, sondern du kannst einfach nicht so wahnsinnig viel verändern in den einzelnen Levels, denn du kannst zwar Wasser aufnehmen und du kannst Sand aufnehmen und du kannst Lava aufnehmen, aber Stein, der schon mal irgendwie gesetzt ist, den kannst du quasi nicht mehr verändern, den kannst du vor allem nicht aufnehmen und woanders hinsetzen. Und du merkst dann halt irgendwann, du hast eine Insel und du hast irgendeinen total absurden Lösungsweg, den du einfach mal ausprobieren willst und das Spiel hindert dich daran, weil du einfach den Stein nicht abtragen kannst. Es ist echt eine ganz schöne Mogelpackung. Es ist kein gutes Sandbox-Spiel. Ja, und als Puzzlespiel finde ich es auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig.
Und dabei sozusagen aber auch frustrierenderweise also relativ kompliziert. Also ich bin oft gescheitert, weil ich einfach dachte so, also da kommt dann noch dazu, dass Timing dann irgendwann wichtig wird und es scheitert dann irgendwo so kleine Details und denkst du, ach komm, nee, jetzt nicht den ganzen Level nochmal spielen. Also ich habe es immer wieder auch mal angemacht, weil ich die Idee schon irgendwie sympathisch finde, aber es war schon eher so mit diesem, ach komm, wir mussten ja jetzt auch noch. Also wenn man, also ich überlege gerade, ob man sich, ich glaube, das Schöne an Xbox ist ja, dass man sich immer ein Demo runterladen kann und das kann man machen. Und man sollte das Spiel selber aber nur dann kaufen, wenn man von diesem Teil schon total geflasht ist. Wenn man davon total geflasht ist, dann gefällt mir der Rest des Spiels auch, aber mehr gibt's dann auch nicht. Also du kriegst zwar noch irgendwie 2, 3 Fähigkeiten dazu, aber im Prinzip ist das alles.
Ich habe leider, aber was heißt leider? Ich meine, ich hätte es ja so oder so gekauft, weil ich ja neugierig bin, aber ich habe halt sofort die Vollversion gekauft. Und ich habe aber auf Twitter gelesen, dass die Demo nur einen sehr, 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 sehr kleinen Umfang haben soll. Und deswegen frage ich mal aus Neugierde, wie viel steckt in der Demo-Version eigentlich drin von dem Spiel?
Gott, hat man
die... So ein paar Levels oder nur einer?
Nee, das
oder?
Ist zwei, glaube ich.
Zwei Levels. Okay, also auch so, bevor man diese Spezialfähigkeiten findet und sowas.
Ein Level und dann noch ein halber quasi.
Okay.
Anderthalb Level. Das ist tatsächlich nicht viel, aber sozusagen, aber der Geist des Spiels kommt da schon komplett durch.
Ja.
Also manchmal ist es ja so, dass du so ein Demo anspielst und dann A denkst irgendwie, oh, die Geschichte geht, also Bestien ist so ein Ding, ja. Du spielst es an und denkst so, oh geil, jetzt will ich die Geschichte weiter wissen, wo ist die Vollversion, her damit. Und es gibt keine Geschichte, also ich meine, es gibt vielleicht eine, aber die ist egal, wie auch immer. Und oder du denkst halt irgendwie so, oh geil, irgendwie, es gibt schon die beiden Fähigkeiten, vielleicht kriege ich ja noch geile, übermäßige, mega Explosions-Bulletstorm-Dinger. Aber auch das ist nicht der Fall. Und von daher, es ist tatsächlich eine Enttäuschung, aber es ist auch ein Spiel, was ich gut finden möchte, aber nicht kann. Also,
ja. Also ich meine, wir können aber versuchen, dem Spiel irgendwie was Positives abzugewinnen. Es sieht verdammt gut aus, das muss man sagen. Verdammt gut. Die Physiksimulation, gerade so das Wasser, verdammt gut. Also besser, als ich es in allen anderen Spielen bisher gesehen habe. Man kann also wirklich mit dem Wasser spielen, man kann Flüsse umleiten und es ist alles perfekt modelliert, es sieht super aus. Ich wünschte, es wäre ein Screensaver, ganz ehrlich. als Screensaver würde ich es mir installieren, da würde ich sogar vielleicht die 10, 12 Euro oder was das Ding gekostet hat für bezahlen. Aber ich habe keinen Bock, dann mit so einem blöden Cursor, der sich um die eigene Achse dreht, was mich schon nervt, auf dieser Insel rumzuscrollen und mit dem einen Knopf irgendwie Sand aufzusaugen und dem anderen Knopf wieder irgendwo abzulegen und das dann 30 Mal hinterher zu machen, um halt irgendwie eine Brücke zu bauen.
Ja, das fand ich auch so krass nervig, dass man so sagen, dass man nur diese kleinen Portionen aufnehmen kann. Ja. Das macht sozusagen vom Spielbalancing Sinn, weil du verschiedene Hindernisse leicht überwinden könntest, wenn du einfach große Mengen von Wasser irgendwo hinwirfst. Ja. Aber es nervt trotzdem extrem. Und Also ich würde nicht 12 Euro für den Bildschirmschoner ausgeben. Ich finde aber auch tatsächlich auch sagen, also das Design der Welt ist total hübsch. Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr Tiere gewünscht und sozusagen und auch eine abwechslungsreichere Fauna wäre schon okay gewesen. Flora meine ich, Tiere hatten wir ja gerade. Und das Ding ist sozusagen, also vom wie sich das anfühlt, also der Cursor so okay. Ich würde das gerne spielen. Aber ich fühle, also es fühlt sich sozusagen, eigentlich fühlt sich das Spiel an wie eine Demo-Version. Ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Du hast dieses Spiel, das sieht gut aus, du hast physikalisch korrekte Möglichkeiten und es macht auch Spaß, die verdammte Lava ins Meer zu kippen und dort einen Felsen aufzubauen. Aber die Level sind so dermaßen klein und eingeschränkt. Und es gibt immer nur eine einzige Lösungsmöglichkeit, dass du fragst so, wann geht das verdammte richtige Spiel los? Aber das verdammte richtige Spiel gibt es einfach noch nicht.
Also wenn das einfach nur ein großes Sandbox-Spiel wäre mit einer großen Welt, man könnte einfach alles machen. Ja. Und wenn es nicht auf meiner Xbox laufen würde, sondern auf dem iPad, wo man eine Touch-Steuerung hat, ja, das könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Aber auf der Xbox und mit diesen kleinen Levels, es ist letztendlich ein Puzzlespiel. Ja, hier ist ein Puzzle, finde die Lösung. Und es ist halt irgendwie verpackt in etwas, was nach einem Sandkastenspiel aussieht, aber eben keins ist. Und das ist schon ziemlich schade. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum die Leute sagen, das ist quasi der spirituelle Nachfolger von Populous. Ja, ich meine, Leuten, die lange zocken, geht da ja einer bei ab. Ja, wenn man dabei denkt, oh geil, neues Populous, das wäre mal richtig cool. Aber das hat halt überhaupt nichts mit Populous zu tun. Überhaupt nichts. Es ist, man sieht auch eine Welt, in der irgendwie Leute leben.
Genau.
Ja, aber es hat spielerisch nichts mit Populous zu tun. Es ist nicht so genial wie Populous. Es macht nicht so viel Spaß wie Populous. Und es ist halt einfach von dem, was man tun muss, ein komplett anderes Spiel. Und man kann doch nicht mal irgendwie einen Vulkan zünden unter dem Dorf. Was ein Scheiß.
Ich finde ja am meisten frustrierend an dem Spiel tatsächlich sogar diese unglaublich bescheuerten Zeiteinschränkungen. Man hat ja tatsächlich immer, also irgendwie kommen nach 7, 8 Minuten kommt dann ein Tornado oder eine Flutwelle und man muss sich dann halt beeilen, in diesen 7 Minuten möglichst den Weg zu finden und das irgendwie zu schaffen und möglichst 500 Mal mit seinem Cursor von rechts nach links den Sand geschüttet haben. Und das macht mich unglaublich wahnsinnig und es hat mich auch leider nach 2 Leveln schon aufgeben lassen, weil ich tatsächlich, ich finde das immer eine sehr, sehr billige Möglichkeit, eine Herausforderung zu schaffen. Einfach, was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt überhaupt die Herausforderung? Ah, machen wir eine Uhr oben rechts in die Ecke. Ja. Langweilt mich unglaublich. Und da hat es auch überhaupt keine Lust
für ein Spiel,
mehr
was halt irgendwie vorgibt, besonders atmosphärisch zu sein und irgendwie auch so ein bisschen auf Entspannung zu machen, ist das irgendwie ziemlich ironisch, dass sie halt so viel mit Timern arbeiten. Ja. Den Moment hatte ich übrigens auch. Also es geht um den zweiten Level. Das kann man ja spoilern, glaube ich. Der fängt halt damit an, dass es halt heißt, in 3 Minuten und 40 Sekunden kommt ein Tsunami und spült uns alle weg. So, und irgendwo anders auf dieser Insel steht halt ein Wissensstein und man muss einen Dorfbewohner dorthin schicken, der das Wissen holt und zurück ins Dorf bringt. Und als ich das erste Mal versucht habe, bin ich komplett am Pathfinding der Figuren gescheitert. Ja?
Also
den Typen halt rüberbekommen, also der hat sich das Wissen geholt, ja, aber hat den Weg nicht zurückgefunden, obwohl es genau derselbe Weg war und ich nichts verändert hatte. Und dann kam halt die Flutwelle, die sind alle ersoffen und da habe ich wieder Bastion gespielt, ja, weil ich auch irgendwie dachte, ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen, was für ein Quatsch. Und das Schlimme ist, ich weiß ja nicht, ob du dann danach jetzt noch inzwischen weitergespielt hast, das wird immer schlimmer. Es kommen, ich glaube, im 4. Level oder im 5. oder sowas kommt tatsächlich alle 6 Minuten eine Flutwelle, alle 4 Minuten bricht ein Vulkan aus, du musst die Sachen richtig timen, das Spiel ist Stress.
Na, also ich finde, in dem Level geht es noch, also was das Level, das du gerade beschreibst, die Aufgabe ist klar, ich finde, da geht es, weil die Aufgabe ist relativ klar und du hast einen Rückzugspunkt, also sagen, es gibt dann einen Ort, wenn du es irgendwie verpeilst, dann bist du nicht gleich tot, du musst nur sozusagen, wenn du das Level lösen willst, musst du es irgendwann raffen und ich finde, das war tatsächlich eines der besseren Level, weil du hast da so eine schwierige Balance zwischen, die Lava läuft da runter, du brauchst die auch. Du willst das Tal sozusagen, die Lava läuft aber in eine Richtung auf ein Dorf zu. Da ist noch ein kleiner Fluss, aber wenn du zu lange brauchst, wird der irgendwann zugeschüttet. Und das ist, okay, das ist wiederum eine der Dinge, die mich gehört. Es gibt nichts, um Lava umzuleiten. Das fand ich ein bisschen schade. Wäre halt ganz praktisch gewesen. Aber im Prinzip fand ich das ganz okay. Schlimmer wird das Level danach. Da hast du dann Feuerbäume, also Bäume, die in regelmäßigen Abständen die Gegend in Brand setzen. Und du hast Wasserbäume, wo dir gesagt wird, die löschen das. Aber das funktioniert nicht richtig. Sondern irgendwie die Wasserbäume funktionieren irgendwie zweimal und dann laden sie sich nicht mehr auf, obwohl da steht, also es wird auch nicht gesagt, wie die sich aufladen können, sondern da steht halt einfach, die laden sich eigentlich immer wieder auf, tun sie aber nicht. Und das wird dann Stress, weil du auf einmal anfängst, irgendwie so rum zu, oh Gott, wie mache ich das da? Und das Schlimme ist, du hörst Feuerbäume, Wasserbäume und denkst, okay, du musst auf dieser Insel so ein diffiziles Gebilde, ja, wo sich die Bäume gegeneinander sozusagen auscanceln, aber andererseits brauchst du die Feuerbäume auch, weil sie Wasserwege eindämmen können. Was passiert am Schluss des Levels ist, wenn du alle Dörfer sozusagen besiedelt hast, dann kannst du die Bäume ausreißen. Was du einfach machst, du reißt alle Bäume aus und schmeißt sie ins Wasser.
Ja, kreative Lösung.
Es ist auch eine Lösung, aber ist halt nicht das, was ich erwartet hatte.
Ja. Also, ja, schade. Ja.
Damn, too bad. Wie viel würdet ihr ausgeben für das Spiel?
Ich bleib dabei, wäre es ein Screensaver, dann würde ich dafür Geld ausgeben. Was hat es nochmal gekostet? Ich habe gar nicht drauf geachtet.
Auch 1200 Punkte.
Auch 1200 Punkte?
Ja.
Okay, also wenn es tatsächlich ein Xbox Live-Spiel bleiben soll und nicht ein Screensaver wird, ich glaube 500 oder 800 Punkte hätte ich schon ausgegeben, wenn ich Bock gehabt hätte, also wenn ich wirklich extremen Bock gehabt hätte auf irgendwas, was so halbwegs Sandbox-Game ist. Aber mich hat's enttäuscht.
Ja. Okay.
Also ich würde eher den Weg vom Hendrik einschlagen und für das Ganze 1,59 Euro auf dem iPad hinblättern.
Ja.
Okay, ja. Also
es ist echt nur eine übermäßig hübsche Tech-Demo. Mehr ist es eigentlich nicht.
Was ist der kleinste Punktbetrag, den ein Spiel kosten kann? 400, ne?
Ich glaube, also die Indie-Games kannst du, glaube ich, teilweise auch schon für 80 Points kaufen.
80 Points, okay. 80 Points fände ich okay.
Ja, aber ich glaube,
als Physikrätsel. Nein, das Spiel ist natürlich eigentlich mehr wert, aber weil es so kacke ist, würde ich nur 80 Points dafür ausgeben.
Aber ganz ehrlich, Physikrätsel, wer spielt denn noch Physikrätsel?
Naja, also ich, es gibt schon genug Leute, die vor ihren Bürorechnern sitzen, ja, die Xbox, egal.
Ja, also auf dem iPhone, sag ich ja, oder auf dem iPad.
Okay, also wenn ihr irgendeine Gelegenheit habt, eure Xbox auf das iPad zu streamen und die Controller irgendwie so umzusetzen, dass sie mit dem Touchscreen funktionieren, dann könnt ihr vielleicht 80 Punkte dafür ausgeben, aber vorher nicht.
Oder wir machen es einfach gar nicht kaufen, nicht drauf reinfällen.
Best schon reinfallen. Zweimal kaufen und den Entwicklern eine Freude machen und sie unterstützen bei ihrem nächsten Game.
Extra einen zweiten Xbox Live-Account machen, ja, dass man Bastion zweimal kaufen kann. Das ist Hingabe. Toll.
Da stimme ich zu.
Genau. Verschenkt Bastion an irgendjemand. Kann man das bei Xbox Live?
Ich glaube nicht, nee.
Dinge verschenken?
Nee.
Das ist eine Lücke.
Stimmt.
Microsoft, tu was. Gut, also kauft Bastion, lasst Dingens hier, from Dust, vergesst es. Macht keinen Spaß, spielt das Demo, aber dann könnt ihr es wieder löschen. Ist jetzt nochmal zum Bildschirmschoner. Vielen Dank euch beiden.
Gern geschehen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gott, ich kann nicht sprechen.
Ich weiß, ich frage mich auch, warum ich dich immer wieder einlade.
Ja, du kannst nicht sprechen,
du sagst immer Bulletstorm.
Ja, heute habe ich echt zurückgehalten. Aber es ist ein tolles Spiel. Danke, dass du es erwähnst.
My bad. Und vielen Dank auch an die Frau.
Sehr, sehr gern, Markus.